Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir haben eine Kategorie akademische Abschlussarbeiten, die wir speziell in den Sommermonaten aktualisieren. Und für dieses Semester hatten wir vergangene Sendung schon eine Abschlussarbeit über Sounddesign und Stimme. Und heute ein Gespräch mit einem weiteren Kollegen, der seine Diplomarbeit fertiggestellt hat. Odin Kröger. Odin Kröger ist, ich glaube, selbst gelernter Unix-Programmierer, Systemadministrator, mit dafür verantwortlich, dass Sie die Audiothek zugänglich haben auf unserer virtuellen Xen-Instanz, so viel für die Eingeweihten. Aber er ist nicht nur IT-Experte, sondern auch Philosoph. Und hat, wie gesagt, das Magisterstudium beendet, Beginn dieses Jahres, mit einer Arbeit, die nun etwas ausgesprochen Philosophisches mit etwas ausgesprochen IT-Orientierten zusammenbringt. Es gibt kaum was ausgesprochen Philosophischeres als Platon, und Softwarepatente auf der anderen Seite sind etwas, was direktest in den IT-Bereich gehört. Aber um sich dieser eigenwilligen, um es mal so zu sagen, Kombination zu nähern und zu verstehen, wieso das plötzlich mit Platon und Patente zusammenhängt, was, soweit ich sehe, noch niemand in dieser Sichtweise ins Auge gefasst hat, sollte man vielleicht vorher die Frage stellen, was war es denn am Anfang dieser Arbeit? Das war nicht immer Platon, sondern das sollte ja etwas werden, was direkter und handgreiflicher mit den Anliegen von geistigem Eigentum zusammenhängt.
Ja, am Anfang dieser Arbeit stand eigentlich so etwas, was im Rahmen der Literaturrecherche aufgekommen ist, dass es relativ schwierig ist, die Eigentumsform, oder sozusagen, dass es eine sehr große Debatte dazu gibt, sozusagen, ob Eigentum ein korrekter Begriff sei, um ihn auf Ideen anzuwenden. Und da gibt es sozusagen die einen Leute, die sehr, sehr pathetisch argumentieren, da wird dann Thomas Jefferson zitiert, Ideen sind wie ein Feuer, und das sozusagen damit so etwas schnöden, dinglichen heranzugehen mit dem Eigentumsbegriff, ist grundverkehrt. Die etwas sagen, aufgeklärteren Stimmen sagen, weisen dann im Wesentlichen darauf hin, naja, das ist nicht völlig unmöglich, aber man stößt an gewisse Grenzen und Schwierigkeiten, die damit zu tun haben, dass sagen, Eigentum sagen, sich tatsächlich traditionell auf Dingliches bezieht, und sobald wir sagen, einen ähnlichen Ordnungsbegriff in die immaterielle Sphäre einführen und sagen, gewisse Leistungen, die sagen, Objekte einfach qua ihrer Dinglichkeit sagen, haben, nämlich eine sehr eindeutige Person und sagen, Dingzuordnbarkeit hier fehlen, und das ist sagen, nicht völlig untrivial ist, sagen, damit umzugehen. Und sagen, da hat man sagen, dann, als sagen, in einer philosophischen Perspektive kommt, hat man sehr schnell das Bedürfnis, diesen pathetischen Feuermetaphern entgegenzutreten und zu sagen, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Um sich dann sagen, anzusehen, wie sieht das da eigentlich konkret aus, wo liegen die konkreten Schwierigkeiten?
Ich habe in diesem Problem auch immer die Überlegung, dass man sagt, wenn sich jetzt jemand an die Öffentlichkeit wendet und sagt, der hat mir aber meine beste Idee gestohlen, dann ist die richtige Reaktion nicht unbedingt die zu sagen, hier kann man nichts stehlen. Es kommt vor, dass Abläufe zu beschreiben sind, von denen man sagen kann, das ist auch wirklich gestohlen. Also eine Melodie würde ich nicht anstehen zu sagen, kann gestohlen werden. Oder auch eine Werbeformulierung zum Beispiel oder ein Markenzeichen oder sowas kann gestohlen werden. Ich habe vergessen, darauf hinzuweisen am Anfang, dass Odin Kröger in dieser Richtung ja auch schon publizistisch unterwegs war, ein Buch herausgegeben hat, genau über diesen Themenkreis und von daher auch Erfahrung hat mit den Feuermetaphern.
Ja, sagen, in diesem Buch ging es sagen, um eine ähnliche Fragestellung aus einer anderen Perspektive. Da kann man jetzt einfach sagen, diese Ordnungsleistung, die sagen, Materialität sagen, übernehmen kann, übernimmt in dem, im Bereich geistigen Eigentums in der Regel Originalität. Also die Grundthese ist, es gibt sagen, irgendetwas an sagen, der Persönlichkeit der Person, sagen, des Schöpfers oder des Künstlers, der Programmiererin, das in die Idee eingeht und das stiftet irgendeine Form von Verbindung und auf die kann ich rekurrieren, um zu sagen, das kommt jetzt aber von dieser Person, das kommt von dieser Person. Das ist vor allem im Urheberrecht sehr präsent und ist sagen, allerdings wenig kompatibel mit schöpferischen Praktiken, die einem anderen ästhetischen Ideal anhängen als dem romantischen. Also Ready-Mades, auch sagen, moderne digitale Medienkunst, die sehr stark mit Remixes arbeitet, das funktioniert da einfach nicht. Diese Form von Verbindung funktioniert nicht. Das ist ein anderer ästhetischer Begriff, der mit diesem Originalitätsfetisch, möchte man fast sagen, nichts anfangen kann. Und da sagen, kommt man aber sehr schön sagen, zu diesem Ding, was heißt es eigentlich, eine Idee zu stehlen, weil Die eigentliche Frage ist ja, wie wir haben sagen, diesen Begriff geistiges Eigentum, wir verstehen, was Menschen sagen, wenn sie sagen, da ist mir was gestohlen worden, aber eigentlich muss man eine gewisse Übersetzungsleistung machen und erst dann bekommt man eigentlich den Blick auf die Probleme, die da entstehen, wenn man diese Übersetzung mehr oder minder mal akzeptiert hat und man sieht, sagen, wo stößt das dann eigentlich an Grenzen. Und da sind wir dann eigentlich wieder bei Platon und das war auch eigentlich die Ursprungsfrage, die ich zuerst, wo ich sagen, zuerst gar nicht unbedingt Platon im Sinne hatte, nämlich was sind denn diese Grenzen? Also unter welchen Bedingungen können wir denn so sprechen und wo sagen, bekommen wir dann Probleme? Und wenn man sich dann sagen, die Forschungsliteratur ansieht, ist es ja tatsächlich so, dass diese Probleme sehr gut empirisch belegt sind.
Also gerade, weil du jetzt auf die Literatur hinweist, mache ich die Beobachtung, dass die Fraktion von Autoren und Autorinnen, die jetzt nicht ganz in der Jefferson-Tradition Freiheit und alles ist erlaubt argumentieren, ziemlich oft historisch argumentieren und sagen, überlegt doch einmal, es hat zu einem früheren Zeitpunkt dieses ganze Copyright und die ganzen Patentaufbauten nicht gegeben. Es wird dann argumentiert damit, dass sich die Patentanträge und Patentgenehmigungen geradezu sprunghaft entwickelt haben in den letzten 5 Jahren. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich da offensichtlich um ein sozialpolitisch, ökonomisch heißes Gebiet handelt und man historisiert die Sache mit dem Zweck, darauf hinzuweisen, dass so unbestritten und sozusagen unweigerlich und vertretbar Patente nicht immer waren und jetzt auch darum nicht sein müssen. Das ist eine Argumentation, die du ja auch ansprichst, die aber bei mir immer das Ungenügen erzeugt hat, dass das halt eine ad hoc pragmatische Situation ist, wo man sagt, es muss nicht so sein, weil es früher auch mal anders gewesen ist, was uns aber in der mehr systematisch-philosophischen Absicht noch immer offen vor der Frage lässt, wie soll es denn sein und wie reden wir denn wirklich drüber? Also meine Interpretation deiner Wendung zu Platon ist die, dass du da auch so ein Motiv drinnen gewesen ist, dass du das mal aufrollen willst von der Begrifflichkeit her.
Ja, also dieses sozusagen Historisierungsproblem, also ich glaube, das hat sehr viel mit dem Eigentumsbegriff zu tun, weil sich die einen darüber mokieren, dass dieser Begriff verwendet wird, sehr strategisch verwendet wird, weil Eigentum in der Gesellschaft weitestgehend akzeptiert ist. Und daraus scheint so ein Impetus ein Gegenschlagsimpetus hervorzugehen, dass man sagt, okay, wir weisen jetzt mal darauf hin, das muss man nicht so akzeptieren. Das ist tatsächlich eine mäßig interessante Debatte, weil sagen, die Seiten, die hier miteinander diskutieren, in der Regel relativ verfahren sind und nicht glauben darf, also wahrscheinlich nicht hoffen darf, dass man so sehr viel bewegt. Tatsächlich spannender ist sagen, allerdings eine historische Entwicklung, die sehr gut dokumentiert ist, im Patentwesen. Und so kommt man dann auch sehr schön zu den Patenten, nämlich dass die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten nämlich auch sprunghaft explodiert und zwar schneller wächst als die Patente. Und das ist dann schon ein interessanter Punkt, weil da muss man dann sagen, gut, irgendwas in dieser Konstruktion funktioniert nicht. Und das ist dann der Hinweis, mit dem ich dann einhaken wollte und sage, okay, warum funktioniert denn diese Konstruktion eigentlich nicht? Und da sind wir dann wieder bei den Leuten, die mit den, also vielleicht kommt nicht gleich die Feuermetapher, aber was man dann sehr gerne hört, und das ist auf demselben Niveau, zu sagen, naja, das ist, sagen einige Dinge, die da so patentiert werden, sind sehr abstrakt. Und gerade bei Software hören wir dann, das ist eine sehr abstrakte Materie, darüber kann man nicht genau reden. Ein Algorithmus kann mehrere Funktionen erfüllen, sein kann in mehreren Kontexten ganz anders patentiert werden. Man steht sogar manchmal vor der sagen, Situation, dass sagen, etwas, das für verschiedene Algorithmen gehalten hat, sich als dasselbe herausstellt, wenn sagen, dann Leute aus der Mathematik einmal näher hinschauen. Und das sozusagen bringt einen dann alles in grobe Schwierigkeiten. Und die einfache Erklärung, die wir dann sehr oft dazu hören, ist, naja, das ist halt eine sehr abstrakte Materie und so verhalten sich abstrakte Objekte eben. Und das ist in Wirklichkeit keine Erklärung.
Das fand ich ja einen besonders attraktiven Einstieg und dann aber auch Ausstieg aus der Diplomarbeit, dass du, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, durchaus von empirischen Beobachtungen ausgehst, nämlich von der Beobachtung, dass es Schwierigkeiten gibt in der aktuellen Rechtslage und man sich fragen kann, vielleicht haben diese Schwierigkeiten etwas damit zu tun, was die Sache ist, über die wir da reden. Und ich greife vor, da kommen wir dann am Ende hin, du wirst dann am Ende der Diplomarbeit auch darauf zu sprechen kommen, dass man das Ganze wieder empirisch weiterführen kann, was du erzeugt und was du produziert hast. Jedoch, der eine Punkt ist festzuhalten, du hast nicht den Anspruch, möglichst direkt zu Resultaten zu kommen, die man jetzt empirisch einsetzen kann und die man in ein Gesetzgebungsverfahren umsetzen kann. Das ist der typisch philosophische Schritt zurück, wo man sich mit Dingen beschäftigt, die einmal ziemlich viel Umwege und ziemlich viel Pitzelei, um es so zu sagen, brauchen, bevor man überhaupt dorthin kommt, sich die Frage zu stellen, und was mache ich jetzt damit? Da wir aber eine philosophische Serie haben, ist das durchaus erwünscht und wir können uns darum mit diesen einleitenden Bemerkungen ausgestattet, können wir uns jetzt auf die Frage konzentrieren, was denn der Platon dazu beizutragen hat oder welche Fragestellung von Platon an der Stelle interessant ist.
Der Einstieg ist sogar relativ einfach. Insofern, als sogar in dieser Debatte sehr oft gesagt wird, gut, also ich glaube, ein amerikanischer Jurist namens Clemens hat mal gesagt, das US Patent Office seems to subscribe to some form of metaphysical realism. Und tatsächlich ist es so, dass diese gesamte geistige Eigentumsdebatte einem sehr nahelegt, dass man über diese Ideen als etwas sehr relativ Konkretes sprechen muss. Und das passiert auf einer relativ unreflektierten Art und Weise. Man hin und wieder hört man sogar den Namen Platon fallen. Und wenn man sich jetzt einmal anschaut, mit welchen Grundannahmen da operiert wird, dann kommt man drauf, die sind gar nicht so weit weg von der platonischen Ideenlehre. Die wenigen Grundannahmen, die immer da impliziert mitzuschwingen scheinen, sind einerseits, dass diese Ideen in irgendeiner Art und Weise existieren, die allerdings den ihren Implementierungen, ihren Verwirklichungen vorausgehen muss. Also die sind ein Maßstab, der von diesen Verwirklichungen in gewisser Weise unabhängig ist. Er fällt nicht mit diesem Ding zusammen. Gleichzeitig wird er irgendeine Form von Ähnlichkeitsbeziehung angenommen und mit diesen dreien, der Annahme, dass es diese Ideen irgendwie gibt, dass es da eine Art Ähnlichkeitsbeziehung gibt, aber dass die nie zusammenfallen, hat man schon so drei Grundannahmen, die sich so auch in der platonischen Ideenlehre zu den Ideen finden.
Lassen wir mal da noch ein bisschen was einfließen vom platonischen Kontext. Also der Platon hat ja als Ideen nicht vorgesehen Softwarekonstruktionen, sondern er hat solche Dinge wie Frömmigkeit, Treue, Gerechtigkeit, das Gute, das hat er in den Ideenhimmel projiziert oder produziert oder wie immer, auch allerdings mathematische Zusammenhänge. Und vielleicht können wir das, was du jetzt gesagt hast, am Beispiel von Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit im Verhältnis zu Ehrlichkeit oder sowas nehmen? Wie würde sich das ausmachen? Wie würde Platon plausibel machen? Vielleicht sollten wir an der Stelle auch noch den englischen Titel, um den es in der Fachliteratur geht, und deine Arbeit ist englisch geschrieben, mit hineinnehmen. Es geht um Formen, platonische Formen. Inwiefern, vielleicht könnte man sagen, ist für einen Platon Gerechtigkeit eine Form, eine Idee, und welche Relationen nehmen Ideen dort, wo sie zu Hause sind, mit anderen Ideen auf?
Das war ohnehin etwas, worauf ich noch kommen wollte, weil ich da tatsächlich die englische Übersetzung Form für viele sehr viel treffender finde. Das liegt natürlich auch daran, zu sagen, welche Interpretationsschule ich da jetzt komme. Grundsätzlich, zumindest auch in den frühen Dialogen, sind die Ideen etwas, das vor allem sehr stark handlungsanleitend ist, und man hat immer das Gefühl, dass es eigentlich eine Handlungsform, von der hier gesprochen wird, sondern gewisse Handlungen weisen die Form auf, dass sie gerecht sind. Es gibt ein strukturelles Merkmal von Handlungen, und das ist diese Gerechtigkeit.
Darf ich da nur sagen, um das für den Normalleser, die Normalleserin von Platon zu sagen: Der Sokrates geht auf die Suche danach, Leuten heraus aus der Nase zu ziehen, kann man fast sagen, was sie denn wissen und was sie tun, wenn sie fromm sind oder wenn sie tapfer sind. Und er hätte so gerne gewusst, worin besteht es eigentlich, dass sie in ihren einzelnen Handlungen tapfer oder fromm sind. Und dann stellt sich heraus, da gibt es jede Menge von Schwierigkeiten, interessanterweise.
Genau, und sagen diese Schwierigkeiten, die jetzt das Gegenstand der Frühdialoge sind, die sich meistens ja darum drehen, dass man irgendwie diese Gestalt so definitorisch festmacht, dass sie nicht zu weit, aber auch nicht zu eng ist, was nie gelingt. Und das ist durchaus spannend, dass es nie gelingt, weil das auch, sehr, glaube ich, sehr wichtig ist, dafür zu zeigen, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass auch Platon wahrscheinlich gar nicht so den Anspruch hat, dass diese Definition gefunden werden muss und dass es da auch ein anderes Element drin gibt, nämlich halt auch sagen, die Fähigkeit, diese Gestalten sagen, überhaupt zu verwenden. Dass in den mittleren Dialogen, wo eine Theorie dieser Gestalten oder dieser Formen, dieser Ideen entwickelt wird, wird das dann insofern klarer, weil hier sind ja plötzlich dann nicht mehr einfach nur Gerechtigkeit und Frömmigkeit, sondern da wird es dann wirklich handgreiflich. Da ist es dann der Webstuhl, das Bett. Auch die haben Formen und diese Formen müssen etwas leisten. Ich muss nämlich in der Lage sein, wenn ich sagen, diese Formen kenne, muss ich ein Bett machen können. Ich muss einen Webstuhl machen können. Also die sind klar handlungsanleitend, immer noch. Aber jetzt gibt es dann plötzlich eine Relation zwischen dieser Idee und einem Einzelstück.
Pferd zum Beispiel, also ja. Natural Kind wäre etwas. Das ist ja auch ein durch die Jahrhunderte lang sehr, sehr attraktives Motiv für die Existenz dieser Formen gewesen, dass man, wenn man auf der landwirtschaftlichen Schiene sieht, immer wieder feststellt, dass Pferde Pferde produzieren. Und das kann ja wohl nicht willkürlich sein. Da muss ja was geben, was dazu führt, dass Pferde Pferde und nicht Pferde Hunde gebären, sozusagen. Und von daher würde man jetzt sagen, das ist der Schritt, den du gerade beschrieben hast, von Handlungsanleitungen, die im Prinzip natürlich sehr konventionell sind, auf eine Wertigkeit und eine in sich ruhende Bestimmtheit von Ideen, die nun aber, weil es nicht mehr nur Handlungsanleitungen sind, nach denen man halt einfach vorgeht, einen eigenen Status haben und plötzlich will man reden von ihnen. Plötzlich will man reden nicht von dem Pferd da, sondern man will reden von dem, was den Pferden allen gemeinsam ist, und da hat man den Titel deiner Diplomarbeit.
Genau, und sagen, man kommt
auf. Der auch besteht in, darin?
The Reification of Ideas oder Forms eigentlich. Und ich muss jetzt natürlich, weil du Pferd sagst, an Aristoteles denken, der genau darüber gewitzt hat, naja, und weil sie nicht wissen, was die Idee des Pferdes ist, nehmen sie das Pferd und schreiben den Begriff Idee davor, und ihre Idee des Pferdes ist einfach ein Pferd, das sie Idee nennen. Und man kommt sagen, sehr schnell in dieses Problem, dass man sagen, plötzlich, ja natürlich sagt irgendetwas sagen, an dieser Idee des Pferdes, muss pferdartig sein, die ist ja das Pferdartige schlechthin, aber die Idee des Pferdes steht nicht im Raum und reiten werde ich darauf auch nicht können. Und diese Differenz zu markieren ist unglaublich schwierig. Und das Spannende ist aber zu sagen, also diese Differenz ist ja auch genau diese Differenz davon, dass ich ja eigentlich annehmen muss, dass da etwas existiert, dass sozusagen in gewisser Weise sozusagen für Platon sogar realer ist als jedes reale Pferd, weil das ist ja das perfekte Pferd, das ist ja die Pferdartigkeit, aber gleichzeitig natürlich sagen muss, das ist different von jedem Pferd, das mir jemals über den Weg laufen wird. Und sagen, dass man sich mit diesen Annahmen dann sagen, in Schwierigkeiten verheddert, das dürfte Platon aufgefallen sein. Und das ist etwas, was eben in seinem Dialog Parmenides sagen, sehr, sehr akribisch untersucht und auch sehr akribisch nach einem Ausweg sucht. Und den er ja dann später im Sophistes sagen, noch ein bisschen reformuliert und da, der sich auch sagen, wahrscheinlich nicht zuletzt deswegen einfacher liest, weil er sagen, da sagen, den Ausweg schon mehr anfangen kann, während der Parmenides ja ein Kraftakt ist.
Ich kann da vielleicht eine kleine Zwischenbemerkung einschieben zur Platon-Rezeption auch meiner eigenen, aber vielleicht nicht nur meiner eigenen. Diese Gedankenfigur, die du gerade beschrieben hast, die wird ja bis zur Ermattung und bis zum Geht-nicht-mehr, um so zu sagen, zum Beispiel in der theologisch-christlichen, platonischen Tradition fortgesetzt und verfolgt. Jemand, der Theologie studiert, auch speziell also mit Hinblick auf Geschichte, Dogmengeschichte und so, ist ständig mit einem Argument von dem Typus konfrontiert, dass man sagt, es gibt Gutes und was ist der Ursprung des Guten, das wir auf der Erde kennen. Der Ursprung des Guten ist Gott. Und was sagen wir darum über Gott? Und über Gott sagen wir, ist das Gute selbst. Das ist ein Punkt, der mich eigentlich immer ein bisschen sprachlos gelassen hat, weil der kleine Trick oder große Trick, den du angesprochen hast, da natürlich drinnen ist und der aber in einer Weise in der theologischen Tradition an vielen, vielen Stellen widersprochen geblieben ist. Es ist sozusagen so ein Kurzschluss, ein gezielter, systematischer Kurzschluss, denn wenn es mir mal gelingt, diese enge Verbindung herzustellen zwischen dem Prinzip, das ich brauche, denn dass ich Prinzipien brauche, ist vergleichsweise normal. Dass Leute sich fragen, worin liegt es denn, dass etwas Gutes ist, das wird man ihnen schlecht absprechen können und das ist noch nichts, wo man wirklich dagegen redet, wenn man nach einer gewissen Ordnung sucht. Dass aber der Unterschied zwischen dem, was die Prinzipien sind, die das Handeln ausmachen, und den einzelnen Handlungen, dass das dann im Ursprung quasi wie in einem Münchhausen-Trilemma ausgelöscht wird, gibt dann keinen Platz mehr, woanders hinzukommen als, na, da hast du es ja, das ist der Ursprung des Guten und der ist das Gute selbst. Und damit ist es unidirektional. Das ist jetzt eine kurze Zwischenbemerkung aus theologischen Erinnerungen her. Und das spricht natürlich jetzt auch dafür, sich mit Platon durchaus philologisch auseinanderzusetzen, denn deine Arbeit setzt dann diese Schwierigkeit an und versucht jetzt herauszuarbeiten, dass dem Platon das selbst nicht ganz geheuer war bei einem Zeitpunkt.
Genau, also sozusagen, es scheint den Anschein zu machen, in Parmenides zeigen wir zuerst diese Ideen, der referiert, also es gibt verschiedene Anspielungen auf die Ideen, die separat sind von den Einzeldingen. Gleichzeitig wird aber gesagt, die Einzeldinge haben Eigenschaften oder sind, wie sie sind, nur Kraft dessen, dass sie an der Idee teilhaben. Und da, das ist ein Dialog, der geführt wird zwischen einem sehr jungen Sokrates. Das ist insofern auffällig, weil Sokrates hier nicht als philosophischer Held dargestellt wird, der mit anderen, der anderen hilft, ihre Ideen zu entwickeln. Sondern hier ist es plötzlich der junge Sokrates, der selbst Ideen entwickelt und sie dem sehr honorigen Philosophen Parmenides vorträgt, der ihn wiederum jetzt hier korrigiert. Und Parmenides weist ihn sehr schnell darauf hin, und das ist ja auch eigentlich der parmenische Lehrsatz, ist, alles ist eins, kommt eben daraus, dass Parmenides durchaus darauf hingewiesen hat, gut, wenn es dann nicht so Ideen gibt und wir die getrennt annehmen, dann bringen wir die nicht mehr zusammen. Und der sagt ihm nun, wie ist es denn nun? Haben die Dinge an diesen Ideen teil oder nicht? Weil wenn sie an ihnen teilhaben, können sie ja schwerlich von ihnen getrennt sein. Wenn sie aber getrennt sind, können sie schwerlich an ihnen teilhaben. Und Sokrates kämpft massiv damit, sagen, irgendwie diese beiden Grundsätze der Ideenlehre, die im Wesentlichen ja auch wieder nicht so was ganz Banales sind, wie wir haben doch da eine Ähnlichkeitsbeziehung, irgendwie gibt es doch da eine Verbindung, und andererseits sagen, kann aber kein Einzelding oder kann keine Idee im Einzelding aufgehen oder umgekehrt, das zusammenzubringen.
Er kämpft mit welchem Ergebnis?
Mit dem Ergebnis, dass es tatsächlich sagen, diese Verbindung als sagen, proper relation, müsste man jetzt fast sagen, so nicht geben kann oder zumindest sie nicht so durchgedacht werden kann. Aber er kommt dann sehr wohl zu dem Ergebnis, dass wir Hypothesen annehmen müssen. Wir können ja nicht anders als sagen, irgendeine Form von Maßstab zu produzieren, und wir uns sagen, die als Annahmen verwenden müssen. Und da zeigen allerdings sehr wohl von den Einzeldingen ausgehen. Also ich folge da jetzt sagen Skolnikow, da muss ich jetzt sagen, dass er mein Teil der Arbeit vor allem daraus bestanden hat, sagen, diese Ergebnisse sagen, zu dividieren. Und sagen, ich habe Skolnikows Interpretation in dieser Hinsicht wenig hinzuzufügen. Also ich finde die sehr spannend. Was aber auch sehr spannend ist, ist sagen, dass sagen, wie er dorthin kommt. Und zwar sagen, durch eine sehr genaue Analyse denn davon, gut, wie kann ich mir denn diese Verbindung eigentlich vorstellen? Und was sind denn die Annahmen, die ich hier eigentlich treffe? Und das erste Viertel, das erste Drittel, das sagen das Parmenides, besteht sagen, aus dieser sehr genauen Analyse, wo Sokrates immer versucht, diese Annahmen nachzubessern. Und immer sagen, sagt, naja, vielleicht so, vielleicht kann ich mir diese Beziehung so vorstellen. Und das Spannende ist, dass er sagen, im Zuge dessen sehr genau herausarbeitet, mit welchen Annahmen wir es hier eigentlich zu tun haben. Und wie sehr eigentlich diese grundsätzlich sehr intuitiven Annahmen uns eigentlich in dieses Dilemma hineintreiben.
Ich halte mich jetzt fest an einer Formulierung, die du gerade gebracht hast und die mir sehr wichtig und instruktiv erscheint, nämlich wir können nichts anders, als uns diese Hypothesen zunutze zu machen, denn das ist, wie mir scheint, in einem gewissen Sinn ein Drehpunkt. Wenn ich nämlich ausgehe von einem über die Jahrhunderte etablierten residualen Platonismus aller Nietzsche und aller Theologietradition, die ich angesprochen habe. Wenn ich das in den Knochen sitzen habe, dann ist eine Formulierung wie wir können gar nichts anderes als uns diese Hypothesen machen, schon sehr verdächtig, weil man hört sofort, dass dabei gesagt werden sollte, wir können nicht anders als diese Allgemeinbegriffe uns vorzustellen. Wenn wir von diesen Allgemeinbegriffen reden, dann haben wir sie schon, dann haben wir sie verdinglicht. Und das heißt, du willst mir eigentlich sagen, wir entkommen den Allgemeinbegriffen nicht. Und darauf kann man dann vermutlich manchmal etwas billig sagen, na selbstverständlich komme ich ohne die aus. Ich brauche keine allgemeinen Begriffe, ich kann die abschießen, wann immer ich will. Ich kann nietzscheanisch sein, ich kann nihilistisch sein, ich kann der Einzelne und sein Eigentum spielen, ich kann Anything Goes spielen. Und wenn die Auseinandersetzung so aufgezogen wird, dann rutscht man mit einer Formulierung wie wir können nicht anders als Hypothesen sehr rasch ein bisschen in das, der Herr Professor sagt dir aber, das geht nicht anders. Ja? Und auf der anderen Seite sind die Innovativen, die sich nicht scheren und die sagen, es geht auch ohne. Ja? Das ist die Situation, die man vermeiden muss, glaube ich, sind wir uns einig. Und darum noch jetzt zurück an die Stelle, an der du gesagt hast, sehr genau und sehr bitzelig, sagt unter anderem Skolnikow, unter welchen Umständen geraten wir denn in eine Situation, wo wir solche Hypothesen machen? Vielleicht kannst du dazu etwas sagen.
Mhm. Ich sollte vielleicht noch anmerken, weil ich hätte jetzt sagen, vor dem residualen Platonismus einen ganz anderen Vorwurf erwartet, nämlich da kommen wir plötzlich wie ins Spiel, wo es doch um die Ideen und die Einzeldinge geht. Und beim residualen Platonismus wären wir da ja eigentlich sehr außen vor. Und ich glaube, das ist nämlich auch gerade für die Softwarepatente sehr wichtig. Aber zurück zu dem, sagen die Schwierigkeiten zeigen, wann brauchen wir diese Hypothesen? Diese Hypothesen brauchen wir dann eigentlich, wenn wir beginnen wollen, über diese Ideen und unsere sagen, das, was uns hier da anleitet, eigentlich selber zu sprechen. In dem Moment, wo wir sagen, Aussagen treffen wollen darüber, was ist denn dieses Gute, was ist denn, und oder was ist denn ein Verschlüsselungsalgorithmus RC4, sind wir gezwungen, uns davon eine Vorstellung oder einen Begriff zu machen. Und ab dem Zeitpunkt können wir tatsächlich nicht mehr anders. Wir müssen über irgendetwas treffen, wir Aussagen. Und das ist auch, also das ist nicht Platons Haupt und sagen auch nicht sein einziges Argument, aber es ist ein Argument, das er auch in Parmenides am Ende sagen, einmal bringt, wo er dann sagt, naja gut, wir machen über etwas, wenn wir sprechen über etwas, wir machen über etwas eine Aussage. Und wenn wir das machen, dann können wir nicht anders als so tun, als ob das, worüber wir gerade sprechen, doch in irgendeiner Art und Weise existiert. Man kann auch dem Argument natürlich dann Fragen stellen, ob das denn so sein muss und sagen, ob wir uns über unsere allgemeinen Begriffe sagen, keine andere Theorie bilden könnten. Aber da sind wir dann natürlich wieder bei den so Sachen wie Natural Kind Terms, wo man natürlich dann die Frage stellen muss, gut, das werden nicht für alle unsere allgemeinen Begriffe vielleicht so etwas annehmen wollen, aber es gibt auch eine Reihe von allgemeinen Begriffen, wo es sehr intuitiv richtig scheint, dass wir so reden. Eben, Pferde produzieren Pferde. Es scheint ja eine Regelmäßigkeit zu geben. Und sagen, für Platon wäre alles andere anzunehmen ja schon...
Also könnte man das an einem Beispiel so sagen, es ist jemand am Bauernhof, sieht sich sein Pferd an und was das Pferd so gemacht hat und sagt, das ist eine Fehlgeburt. Wenn, nach welchem Kriterium kann er oder sie sagen, es handelt sich hier nicht um ein wirkliches Pferd, es ist eine Fehlgeburt. Es ist ein Monster oder es ist zum Beispiel genetisch zerstört. Um es weniger mittelalterlich zu sagen, aufgrund von atomaren Strahlungen oder sowas ähnliches, die aus dem Kernkraftwerk kommen, neben dem der Pferdestall ist, aufgrund von solchen Strahlungen kommt aus dem Pferd kein Pferd raus. Wenn ich sozusagen das Recht haben soll, so etwas zu sagen und darum die Versicherung zu klagen oder den Staat zu klagen oder so, dann setze ich in diesem Reden voraus, dass ich weiß, unter welchen Umständen Pferde aus Pferden kommen.
Und eben genau, was Pferd eigentlich heißt. Weil in dem Moment ist so, man muss ja gar nicht mal so weit gehen und sagen, das ist kein Pferd mehr. Es reicht zu sagen, es ist ein krankes Pferd oder es ist ein irgendwie von der Norm abweichendes Pferd. In diesem Moment habe ich offensichtlich einen Begriff des Pferdes, den dieses Pferd einfach nicht mehr erreicht und nicht mehr realisiert und von dem ich aber sehr überzeugt bin. Ich bin ja dann durchaus überrascht. Und in dem Moment, wo ich diese Überraschtheit habe, kann ich mich schlecht auf den Standpunkt setzen oder stellen, da gäbe es keine allgemeinen Begriffe mehr.
Und das Schöne an dem Argument ist ja, dass man, wie es an diesem Beispiel auch deutlich wird, einen gewissen Halt bekommt im Hinblick auf das, worüber man redet, ohne dass man diesen Halt irgendwo in den Himmel fixieren muss. Sondern der Halt kommt daher, dass man sich klar macht, worauf bin ich eigentlich selber angewiesen, um für mich und die Zuhörer verständlich zu werden. Also das dient ein bisschen zur Demystifizierung der verdinglichten Ideen, könnte man sagen. Es ist sozusagen eine schwächere Position, nicht? Und wie würdest du sozusagen propagandistisch auswerten, wenn du jemanden versuchst, für Platon zu interessieren?
Propagandistisch auswerten. Also, weil das erlaubt mir eigentlich sehr schön, auf meinen Punkt zurückzukommen, den ich machen wollte, würde zeigen, das ist ja das, was man vom residualen Platon eigentlich so kennt. Da gibt es die Ideen, da gibt es die Einzeldinge, die haben da Teil und das gelingt ihnen besser oder schlechter, aber zu sagen, wir als Kennende haben da keine sehr wesentliche Rolle darin und das ist ja auch etwas eben dann hat man diese eigenartigen Ideen, die irgendwo sind, in einer völlig abgeschiedenen Sphäre, weil in dieser Welt können sie schwerlich sein, sie sind weder im Raum noch Zeit ausgedehnt. Und das ist keine sehr attraktive Position, das ist gelinde gesagt bizarr. Und sagen, hergehen zu können, zu sagen, naja, nein, das ist nicht so bizarr. Und es ist nicht so, dass diese Ideen nichts mit uns zu tun haben, sondern da geht es auch sehr viel um die Kompetenz, solche Begriffe anzuwenden und zu bilden und mit denen als Hypothesen umzugehen. Und diese Hypothesen sind der Falsifizierung durchaus fähig. Das kann man, wenn man sagen, das kann man auch in den Stellen nach dem Liniengleichnis in der Republik durchaus sehen, dass es Platon dadurch bemüht ist, dass diese Hypothesen auch eine erklärende Funktion haben. und durchaus auch der Falsifizierung fähig sind. Also das muss man nicht erst im Parmenides so stark machen. Dann kann ich mich mit einem Mal ich komme aus dem Ideenhimmel raus, indem ich muss den Ausweg aus der Höhle nicht mehr im Himmel suchen, sondern die frische Luft reicht dann völlig.
Jetzt sind wir also an der Stelle, wo wir den, will man sagen, Umweg oder den Vertiefungsversuch gemacht haben, dieses Subscribe to Metaphysical Realism ein bisschen zu positionieren, sich klarzumachen, welche Hypotheken verbinden sich mit dieser Redeweise und wie kriegt man die Hypotheken wieder eher los, was uns in die Lage versetzt, jetzt zurückzuschauen zur Frage, wie wirkt sich das auf das Reden über Patente aus? Da haben wir schon angefangen darüber, aber jetzt ist der Punkt, das genauer zu beschreiben.
Genau, also vielleicht noch, um den Unterschied noch einmal sehr stark zu markieren, in dieser klassischen Redeweise des Platonismus, und das ist auch eine, würde ich sagen, ist die Position, von denen ich glaube, dass sie tatsächlich im Patentwesen sehr verbreitet ist, einfach so als eine intuitive Art und Weise über Ideen zu sprechen, gibt es so etwas Ähnliches wie eine Art Kausalverbindung zwischen diesen Ideen und den Einzeldingen. Diese Ideen verursachen in einem sehr speziellen Sinne, dass die Einzeldinge irgendwie so sind, wie sie sind. Wohingegen, wenn wir anders reden, wir sagen würden, gut, wir beziehen hier Begriffe auf Einzeldinge und da ist sehr viel eigentliche Leistung drin. Und der wesentliche Unterschied ist, wie erklären wir denn hier, dass ein Einzelding ein Fall eines Allgemeinbegriffs ist. Und wenn wir uns da draußen vorlassen, dann rennt diese Erklärung in Schwierigkeiten, weil wir uns dann eigentlich plötzlich nicht mehr erklären können, worin diese Gemeinsamkeit eigentlich besteht. Also wir kommen dann eigentlich sehr nah an das Münchhausen-Trilemma heran. Wir haben plötzlich da diese Idee, wenn wir über sie sprechen, müssen wir immer so tun, als wäre sie ein Einzelding, wir müssen sie konkretisieren. Wir vergleichen sie jetzt mit dem Einzelding. Und jeder Mensch, der kann nun herkommen und sagen, aber was ist denn an dieser Vorstellung, die du da hier vergleichst, eigentlich die Idee? Woran vergleichst du das? Woran machst du das fest? Was macht man dann? Man produziert noch einmal eine konkretere Beschreibung. Die nächste konkrete Beschreibung daneben stehen. Und so kann man aber unendlich weitermachen. Also man kann sowas sagen wie, die Erklärungskraft, die wir uns da eigentlich erwarten, von diesem allgemeinen Begriff, die bringt er unter dieser Konstellation nicht auf. Und was hier fehlt, ist ganz einfach die Tatsache, dass man auch anerkennen muss, wir machen hier Bezüge. Diese Vergleichsleistung ist eine Leistung, die wir nicht vollständig beschreiben können. Und dann muss man den Fokus darauf legen, wie funktionieren diese Vergleichsleistungen und wer kann denn hierüber sprechen? Und welche Kompetenzen brauche ich, um so einen Vergleich überhaupt anstellen zu können?
Also das Beispiel, das du kurz schon genannt hast, ist der RC4-Algorithmus. Da kann man es vielleicht noch gut einmal erklären, dasselbe, was du gesagt hast.
Ja, also Code und Software ist ja wirklich ein sehr gutes Beispiel, weil ich natürlich RC4 implementieren kann in einer beliebigen Reihe von Programmiersprachen.
Erklärst du uns auch, was RC4 ist?
Ja, stimmt. RC4 ist ein Verschlüsselungsalgorithmus, der sehr lange am weitesten verbreitete war, der nichts weiter tut, als Daten, die er bekommt, in ein möglichst anscheinend sinnloses Gewirr an Zahlen zu übersetzen, allerdings auch in der Lage ist, eine Rückübersetzung vorzunehmen. Ich hoffe, das ist annähernd verständlich. Und diesen Algorithmus, der diese Berechnungsleistung vornimmt, kann ich natürlich...
Den hat irgendjemand erdacht und in einer Art und Weise zu Papier gebracht, mit Hilfe einer Programmiersprache.
Genau.
Das ist ein bisschen vergleichbar mit einem Roman, den jemand einmal schreibt. Und in dem Roman verliebt sich eine Frau in einen Mann und fährt mit ihm nach Südafrika und lernt dort jemanden anderen kennen und so weiter. Und das ist in einer bestimmten Sprache, zu einer bestimmten Zeit, mit einer bestimmten Grammatik und so weiter geschrieben. Jetzt könnte man sagen, unter diesem Sinn könnte man sich das patentieren lassen, könnte man sich den RC4-Algorithmus so ähnlich schützen lassen wie ein Roman, den ich schreibe.
Wie diese Plot-Idee, die ich dann eben ausschmücke. Aber eben diesen Plot kann ich einem anderen Roman schreiben, genauso kann ich RC4 abweichend implementieren. Und da geht es auch gar nicht nur um Programmiersprachen, es gibt auch einfach logische Operationen, die unter selben Bedingungen zu ähnlichen Ergebnissen führen. also das muss ich jetzt technisch hier nicht weiter ausführen, aber man kommt zu der Situation, dass wenn einem jemand sagt, das ist mein Programm für RC4 und die Person zwei Türen weiter sagt, das ist aber meines, das sind nicht zwei identische Programme.
Ich habe ja jetzt ein bisschen unbedacht genau den Unterschied zwischen Copyright und Patenten verwischt. Und es wird uns in unserem Gespräch, glaube ich, helfen, wenn man es wieder auseinander dividiert, weil was ich gemacht habe, ist, ich habe einen Roman zitiert und in dem Roman einen Plot zitiert. Und dann war mir aber schon klar, damit komme ich eigentlich mit meinem Beispiel nicht ganz durch, weil wenn ich Eigentumsforderungen an einen Roman haben will, dann reicht mir nicht der Plot von wegen Mann und Frau und Südafrika, sondern brauche ich den Ausdruck. Dann brauche ich, damit es Copyright ist, meine ganz bestimmte sprachliche Leistung, die da drinnen ist und nicht, wir würden in der Weltliteratur zu einem jähen Ende kommen, wenn die Idee, dass eine Frau sich in einen Mann verliebt, jemandem gehören würde und dort bezahlt werden müsste, damit ich selber so etwas mache. Das geht also nicht im Copyright. Es ist das Copyright so organisiert, dass eine ganz bestimmte Variante der Expressivität dieses Plots unik und eigenartig ist. Das ist deswegen ist wichtig herauszufinden und sozusagen herauszustreichen, weil die Sache mit den Patenten und mit den Softwarepatenten ja so ist, dass da durchaus etwas mit dem Plot zu tun hat. Also Patente hängen nicht am Ausdruck.
Und man kann den Unterschied sogar noch weiter treiben zur Illustration, weil nach der Berner Übereinkunft ist Software Literatur. Die Copyrights beziehen sich ja auch auf Software. Und wer hat hier denn die Differenz sehr schön? Also sagen Programmierer A, der RC4 implementiert hat, kann sagen, ich habe da ein Copyright drauf und ich habe das patentiert. Die Programmiererin B kann zwar auch ein Copyright geltend machen für ihre Implementierung von RC4, wenn sie sich von der anderen unterscheidet, aber sie verletzt trotzdem das Patent, weil es derselbe Algorithmus ist. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit allerdings sofort die, wenn man jetzt sagt, okay, ich drucke mir das eine Programm aus und das andere und schaue mir diesen Code an und sehe, naja, derselbe ist es jetzt mal nicht. Dann wird man irgendwie sagen müssen, gut, ich muss diese Struktur herausarbeiten. Dann kann ich diese Struktur herausarbeiten, kann auch das aufschreiben, dann hänge ich mir das daneben. Naja, was mache ich dann? Da kann ich aber immer noch fragen, was ist denn aber die gemeinsame Struktur all dieser drei Ausdrucke? Und es gibt keinen Punkt, wo ich jetzt irgendwann einmal eine Struktur so beschreiben könnte, dass sie mir diese Frage beantwortet.
Und das ist jetzt der Punkt, wo wir wieder an den Anfang zurückkommen können und sagen können, deine Arbeit hat damit zu tun, dass die Besonderheit des Gemeinsamen, um dass es da geht und das zu schützen ist, zu abstrakt ist oder in einer speziellen Weise abstrakt ist, sodass die Schwierigkeiten entstehen, die du gerade beschrieben hast.
Genau, weil in dem Moment, wo ich in so, also man muss ja dazu sagen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um so Abstraktes zu reden und das ist auch eines der Gegenargumente, das ja bald in der Debatte gefallen ist gegen diese Idee, das ist ja alles so abstrakt und deswegen kommen wir in diese Probleme, nämlich, naja, Momente mal, erstens sind Patente immer eine abstrakte Angelegenheit, nicht alle Formen von Patenten sind so problembehaftet. Und das andere ist, wenn man sich Computerwissenschaftlerinnen und Computerwissenschaftler anschaut, die haben kein Problem, sehr genau über diese abstrakten Dinge zu reden. Warum haben wir denn dieses Problem? Und da muss man sagen, gut, das hat eben damit zu tun, dass es andere Kontexte sind, in denen hier gesprochen wird und die auch ganz andere Anforderungen haben. Man wünscht sich eben in einem Gerichtsverfahren, dass irgendwie eine Norm, und in dem Fall ist das Patent ja eigentlich eine Norm, die anzeigt, worum es hier geht. Also alles, was unter diese Norm fällt, ist ein Fall von RC4. Dass die diese Leistung bringen soll, weil dafür gebe ich das Patent ja eigentlich her. Aber genau das ist die Leistung, die sie einfach nicht ohne weiteres schafft. Also in dem Moment, wo ich mich darauf verlasse, dass der Allgemeinbegriff quasi magisch diese Leistung erbringt, dass er mir sagt, was ist denn eine Instanz von mir, komme ich auf keinen grünen Zweig mehr.
Also die Arbeit geht dann in diese Richtung, zu sagen, durch eine Orientierung am falsch verstandenen Platonismus der vorgibt, dass man einen direkten Zugriff auf diese abstrakten Entitäten hat, wird eine Erwartung geweckt, dass man nämlich Gerichtsverfahren schnell klären könnte. So ähnlich wie wenn sich ein Streiter gibt über die Tankstelle rechts an der Straße, man dorthin gehen muss und sagen kann, gibt es dort eine Tankstelle und wie viele Zapfsäulen sind dort? Und da ist eine Zapfsäule zu wenig, die ist dort nicht gebaut worden. Nach diesem Muster könnte man erwarten und ein simpler Platonismus suggeriert, dass das möglich wäre, dass es Leute gibt, die im Besitz von sowas sind, wie man im Besitz einer Tankstelle sein kann. Und dein Hinweis ist jetzt, dass eine adäquatere Redeweise von dem, worum es uns dabei gibt, zwar festhalten kann an der Berechtigung solcher abstrakten Umstände, aber nicht mehr die angenehmen Nebenwirkungen hat, dass sich das alles so leicht klären lässt.
Genau, also diese platonischen Intuitionen eben, man hat die, wenn man sagen, kurz von so Platons Texten zurückgeht, bei Tischen oder bei Betten oder bei Webstühlen, da fällt es sich den abstrakten Webstuhl vorzustellen, fällt vergleichsweise leicht und Gerichte, das muss man dazu sagen, da gibt es auch schöne Studien dazu, man kann sehr viele Gerichtsverfahren immer unter die Form bringen, ist X ein Fall von Y? Das ist etwas, was Gerichte auch sehr routinemäßig machen. Nur sind sie jetzt hier damit halt konfrontiert, dass sich das überhaupt der Sinnlichkeit sehr stark entzieht und sagen, die Frage sagen, dadurch sagen, dringlicher wird und damit eigentlich etwas zutage tritt, das wir sagen, in den anderen Fällen ja auch sehen würden. Aber es sagen, wird hier nicht so schlagen, nämlich dass sagen, eine so abstrakte Materie und sagen, sich einer so einfachen Verkonkretisierung halt eben nicht erschließt.
Wie ist denn das, um da noch ein bisschen nachzubohren, mit einfachen Algorithmen und Formeln? Also zum Beispiel, wenn ich eine SQL-Such-Expression formuliere, die es mir gestattet, alle Worte in einem Text zu finden, die mit A anfangen. Das würde ja im Prinzip auch etwas sein, was einerseits eine Idee ist, wie hole ich diese Worte alle her und dann muss ich sie implementieren in verschiedenen Sprachen. Da wird aber wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen, dass man das patentieren kann. Wie schaut denn da noch einfach das pragmatische Verhältnis aus zwischen abstrakten Konstruktionen, die man nicht de facto patentiert und von denen auch der Gesetzgeber nicht sagt, dass man sie patentieren kann, und irgendeiner Schwelle, ab der das dann patentabel ist?
Also da kommt es in eine Reihe von Schwierigkeiten. Also man muss vielleicht mal die einfachen Antworten aus dem Weg wischen. Die Kürze deines SQL-Suchbefehls ist nicht. Also RC4 habe ich nicht zuletzt deswegen als Beispiel genommen, weil der mit 20 Zeilen Code auskommt. Mehr ist es nicht. Und eine komplexere SQL-Suche kann da konkurrieren. Und according to the letter, also sozusagen zwar des Gesetzes, ist sozusagen ein inventive step, der sich qualifiziert, ein solcher, der sozusagen einer Expertin, einem Experten nicht offensichtlich ist. Das sozusagen ist das eigentliche gesetzliche Kriterium, dass es den Normexperten oder den Normexperten nicht gibt, sozusagen ist das andere Problem. Das nächste Problem ist, dass dort, wo es die Expertinnen und Experten gibt, das mag sein, wo es will, es ist nicht immer das Patentamt, was man darin sieht, welche Patente teilweise ausgestellt werden. Also für die, die es noch nicht wissen, die Tabs, die wir aus inzwischen fast allen Applikationen kennen, vor allem aus Firefox, Opera oder sonst wo, auf die hat Adobe Systems ein Patent. Das ist eine so große Idee ist es nicht. Das ist, glaube ich, die Method for Displaying Multiple Information in a Single Area on a Computer Screen. Also man sieht sehr, sehr deutlich, hier gibt es tatsächlich auch ein ganz banales Kompetenzproblem, sondern auch ein Problem, was wahrscheinlich mit Arbeitsüberlastung von seitens der Patentämter zu tun hat, dass das, was hier trivial ist oder nicht trivial ist, wenn man sich sozusagen anschaut, was da wirklich passiert, sehr viele sehr triviale Patente gewährt werden.
Es hat ja eine Zeit gegeben, da hat Apple Windows geklagt wegen der grafischen Benutzeroberfläche, die sie ihrerseits von Xerox sozusagen abgezweigt haben. Wie viele Juristinnen sind gleichzeitig IT-Expertinnen?
Eben. Also das ist eine verschwindend kleine Zahl. Und man sieht, also sagen, man hat natürlich dann gleich große Namen wie Lawrence Lessig im Kopf, aber sozusagen im alltäglichen Vollzugsbereich ist das natürlich nicht zu erwarten. Es gibt, also man soll jetzt natürlich auch nicht sagen, sich auf diese trivialen Fälle stürzen, das passiert. Die Anzahl der Patente ist unüberschaubar. Es ist überhaupt nicht überraschend, dass da unsinnige Patente durchkommen. Es gibt im Übrigen in den USA auch ein Patent auf Erdnussbutter-Sandwiches. Also das sagen, kommt vor. Aber der wichtigere Teil ist, glaube ich, eben, sobald man sich ein bisschen von diesen ganz trivialen Sachen wegbekommt, wo man sagen, in eine Zone kommt, wo es sehr schwierig ist, sagen, für Juristinnen und Juristen zu entscheiden, ob das hier noch etwas Triviales ist. Und es gibt keinen Katalog von einfachen Merkmalen, die man ihnen an die Hand drücken könnte, wie wenn es kurzer Code ist, ist es trivial, dann überhaupt nicht.
Du hast ja jetzt auch ein empirisches Forschungsprogramm im Auge, zumindest als Konsequenz aus den Überlegungen, die wir hier diskutieren. Vielleicht zum Abschluss noch dazu etwas.
Ja, also sozusagen, was ich mit all diesen Überlegungen immer vorausgesetzt habe, ist natürlich, dass PatentrichterInnen, dass das juristische Personal, das hier befasst ist, in Wirklichkeit verkappte Platonisten und Platonistinnen sind. Das ist, halte ich deswegen tatsächlich für eine plausible Annahme, weil man zeigen kann, dass es Annahmen sind, die sehr gut zu dieser Operationsweise passen, weil man zeigen kann, dass diese Annahmen teilweise auch implizit in den juristischen Fachtexten gesetzt werden. Das ist natürlich aber nicht dasselbe, wie zu schauen, was glauben diese Leute denn wirklich. Es gibt einen anderen Philosophen namens Thomas Powers, der sagt, also wer sich diese Fallentscheidungen ansieht, scheint es verschiedene Intuitionen zu geben, was abstrakte Objekte sind und wie die funktionieren. Und das dürfte auch gut geeignet sein zu erklären, warum es hier Schwierigkeiten gibt, weil natürlich ein Richter, der dem Nominalismus anhängt, zu einer anderen Entscheidung kommen kann im selben Fall wie eine Richterin, die eingefleischte Platonistin ist. Das heißt, eine Frage, die wir uns hier stellen sollten, ist, was sind denn eigentlich, welcher Idee oder welcher Theorie abstrakte Objekte hängen eigentlich unsere Juristinnen und Juristen an?
Das heißt, du würdest gerne Kurse für den obersten Gerichtshof geben, Platon für Höchstrichter.
Platon für Höchstrichter, Nominalismus für Höchstrichter. Und man muss sich halt auch die Frage stellen, was erfordert der Gesetzestext hier eigentlich? Und da würde ich sagen, der Gesetzestext legt eigentlich auf einen Platonismus fest. Aber die Frage ist natürlich, wie geht man mit diesem Platonismus um? Und dann kann man eigentlich erst zu Beginn so Anschlussfragen zu stellen, okay, was mache ich denn eigentlich mit diesem Wissen nun? Und man muss jetzt auch dazu sagen, es gibt auch philosophische Forschung jetzt erst, kürzlich kann man nicht mehr sagen, bei 2010, die sich auch eben diese Fragen stellt, ohne das Wort Platonismus fallen zu lassen, aber die halt auch sagen, gut, wir haben hier diese drei Grundannahmen, woran haben wir hier Eigentum, wenn wir von Ideen sprechen? Und wir kommen aber genau in dieses selbe Problem wieder hinein. Diese Ideen sind einerseits den Einzeldingen vorgeordnet, müssen aber irgendeine Verbindung aufweisen und ich kann das nicht wirklich konsistent ausbuchstabieren.
Also von ferne gesehen ist Platon tausende Jahre lang vergangen, aber es zeigt sich, dass in der Philosophie tausende Jahre wie ein Tag sind. Und die Diplomarbeit von Odin Kröger, dem ich sehr danke für das Gespräch, er ist ein Fingerzeig in diese Richtung. Thank you.
Thank you.